Der Autobranche geht es schlecht. Darunter leiden auch die Automobilzulieferer. Und deshalb orientieren sich immer mehr von ihnen neu, vor allem in Richtung Luftfahrt- und Rüstungsindustrie. Wir schauen auf ein Unternehmen, das diesen Schritt jetzt auch wagen will und sprechen über Hoffnungen und Probleme dabei. Und damit hallo zum Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Jenny Bayen.
Panzer oder Rakete statt PKW? Diese Frage stellt sich gerade der Standsteilehersteller Hapema aus Engelsbrand im Enzkreis. Wie einige andere Zulieferer auch, will sich das Familienunternehmen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage neu orientieren und breiter aufstellen. Und zwar in Richtung Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Dass beides zusammenpasst, zeigen Continental und Rheinmetall. Der Autozulieferer und der Rüstungskonzern arbeiten seit knapp einem Jahr eng zusammen. Wie die Firma Hapema die Neuorientierung angeht, hat sich unser Reporter Peter Lauber vor Ort angesehen.
5 cm große, silbrig glänzende, zylinderförmige Standsteile spuckt die riesige Maschine in der Produktionshalle der Firma Hapema aus. 80 Stück in der Minute. Mitarbeiter German Dürrwächter und Produktionsleiter Florian Kechele achten darauf, dass alles rund läuft.
Wir können hier das Teil rundrollen, verschiedene Biegungen anbringen und dann werden Laserpunkte übergesetzt, damit das Teil stabil bleibt.
Das ist ein Bauteil für die elektronische Automobilindustrie. Hier werden wir dann im Jahr bis zu 5-6 Millionen Teile herstellen.
Die Anschaffung der 2 Millionen Euro teuren lasergesteuerten Maschine war eine Investition in die Zukunft, sagt Eva Christmann, die Juniorchefin des Familienunternehmens mit seinen knapp 80 Mitarbeitern. Denn die schwächelnde Automobilbranche sorge in ihrem Betrieb dafür,
dass Aufträge nach hinten verschoben werden, dass einfach neue Projekte länger dauern, bis sie dann wirklich realisiert werden, dass wir jetzt auch in Kurzarbeit gehen müssen dieses Jahr, um unsere Mitarbeitenden zu halten.
Eine Situation, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre, sagt Werkzeugmacher German Dürrwächter. Lange Zeit habe die Standstechnikbranche in der Region einen regelrechten Boom erlebt.
Also früher war das normal, dass man da als einen Monat schon 60 und 80 Überstunden gehabt hat. Und in manchen Firmen ist schon wirklich Nacht durchgeschafft worden. Und es tut einem dann schon weh, wenn die dann wirtschaftliche Probleme kriegen. Das macht einem eigentlich schon Angst. Ist schon schlimm.
Das Problem, noch sei der Betrieb auf Gedeih und Verderb, auf Aufträge aus der Automobilbranche und deren Zulieferer angewiesen, sagt Eva Christmann.
Auf 70% kann man es schon klassifizieren. Wir sind weiterhin der Automobilindustrie treu, nur wollen wir da die Abhängigkeit definitiv reduzieren, einfach um das Unternehmen langfristig erfolgreich zu halten.
Transformation heißt das Zauberwort. Auch die Firma Hapema will neue Produkte für neue Geschäftsfelder produzieren und hat damit auch schon begonnen.
Das sehe ich unsere Standsteile in sämtlichen Branchen, da wir sehr anspruchsvolle Standsteile herstellen. Besonderes Augenmerk haben wir auf die Medizintechnikbranche, weil wir da auch schon Produkte realisiert haben. Aber auch natürlich die Luft- und Raumfahrt bzw. die Verteidigungsindustrie ist für uns sehr interessant, da wir uns da lukrative Aufträge erhoffen. Wir versuchen da jetzt aktuell den Fuß reinzukriegen.
Und holen sich dabei auch Hilfe von Experten wie Wolfgang Bott. Der Unternehmensberater ist Experte für Luft- und Raumfahrttechnik. Für zahlreiche Betriebe der Region würde er dort große Chancen sehen.
In der Region Nordschwarzwald haben wir sicherlich so ein Potenzial von 30 bis 40 Unternehmen, die für diese Zulieferung interessant wären. Also das wird sie auf jeden Fall stabilisieren und langfristig zur Standortsicherung der Unternehmen dienen. Wir rechnen etwa in den nächsten 20 Jahren nochmal mit einem großen Anstieg in der Luftfahrt. Man geht von der Einschätzung aus, dass in Baden-Württemberg die Zulieferindustrie der Luftfahrt in ähnliche Größenordnungen kommt wie die von der Automobilindustrie in Baden-Württemberg.
Und mit Hightech made im Ländle ist auch Eva Christmann fest überzeugt, werde man auch diese Krise überwinden.
Wirtschaftsstandort Deutschland sehen wir so, dass wir uns nur noch durch Technologie abheben können. Das heißt, in die Lasertechnologie einfach alles, was komplexe Anwendungen bedeutet und komplexe Standsteile. Das ist einfach der Vorteil, den wir haben.
Sagt Juniorchefin Eva Christmann vom Automobilzulieferer Hapema aus dem Enzkreis, der sich künftig Richtung Rüstungs- und Luftfahrtindustrie öffnen will. Also, bei manchen Autozulieferern im Land bauen die Beschäftigten wohl bald Panzer oder Raketenteile. Bei Zulieferer Continental läuft seit einem Jahr sogar eine direkte Zusammenarbeit mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall und Mitarbeiter können unbürokratisch hin und her wechseln. Und auch die Metallbranche reagiert auf die schwierige Wirtschaftslage. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hat seinen Tarifvertrag dahingehend geändert, dass die Metallbauer ihre Beschäftigten ebenfalls untereinander austauschen können. Darüber habe ich mit dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der IHK Rheinland-Pfalz, Dr. Tibor Müller, gesprochen und ihn gefragt, sind solche Neuorientierungen oder flexible Modelle die Zukunft für kriselnde Branchen?
Also erstmal muss man gucken, wir haben im Moment wirklich sehr schwierige Rahmenbedingungen in Deutschland. Wir haben sehr hohe Energiepreise, sicherlich durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir haben Deglobalisierungstendenzen, wenn man mal in die USA guckt und die Zollpolitik von Trump. Und wir sind ein starkes Industrieland, immer noch. Und da muss man einfach gucken, wie kriegen wir das weiterhin. Deshalb sind alle Flexibilisierungen, alle anderen Orientierungen sehr gut.
Ist denn die Arbeit von Automobilzulieferern und Rüstungsunternehmen so ähnlich, dass die Mitarbeiter das relativ schnell können?
Das kommt immer auf den Einzelfall an. Aber wir haben viele sogenannte Dual-Use-Güter. Das heißt Güter, die sowohl zivil hergestellt werden als auch militärisch. Klassisches Beispiel, ein LKW. Können Sie zivil einsetzen, der braucht nur einen anderen Anstrich, vielleicht ein paar andere Reifen, dann kann er militärisch eingesetzt werden. Autositze, genauso. Und so gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene Güter, die sowohl für zivile Sachen als auch militärischer Tätigkeiten eingesetzt werden können. Und dann sind wir natürlich das Land der Ingenieure und Tüftler und da finden sich dann auch Möglichkeiten, Sachen relativ schnell und gut anzupassen. Darauf ist die deutsche Industrie spezialisiert.
Dann schauen wir mal auf die Metallbauer. Ich habe es gesagt, im Südwesten haben die Metallbauer ihren Tarifvertrag geändert, sodass sie untereinander ihre Mitarbeiter ausleihen können. Was halten Sie von dem Modell?
Also alles, was im Moment hilft, gegen die Wirtschaftskrise anzuarbeiten, ist gut. Und da ist das Stichwort Flexibilisierung genau richtig. Wir sind in einem relativ bürokratischen Dickicht in Deutschland. Also in den letzten Jahrzehnten haben wir immer mehr Regeln aufgebaut, die auch alle ihr Ziel hatten und ihren Zweck hatten. Der war auch gut. Und oft war es dann aber für Unternehmerinnen und Unternehmer schwierig, auf Veränderungen zu reagieren. Und wenn jetzt hier die Sozialpartner, also Gewerkschaften und Arbeitgeber, flexibilisieren, ist es genau die richtige Sache, nämlich Arbeitsplätze zu halten und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden. Also absolut positiv.
Und was heißt das dann im Alltag für den einzelnen Mitarbeiter? Kann das auch zu Problemen führen?
Also ich glaube, dass erstmal alle happy sind in dieser schwierigen Lage, ihren Arbeitsplatz zu behalten. Und klar kann das auch an der einen oder anderen Stelle mal ruckeln, dass man ein Stück weiterfahren muss. Dass man vielleicht nicht mehr mit den Kollegen zusammenarbeitet, mit denen man bisher zusammengearbeitet haben. Aber da muss man gucken, wie lang ist das überhaupt, diese Phase, wenn man woanders arbeitet. Und im Moment ist, glaube ich, jeder Arbeitsplatz, der erhalten bleibt in Krisenbranchen, genau richtig. Und darauf sollten wir uns erstmal fokussieren.
Ist das denn jetzt vielleicht die Zukunft für den Arbeitsplatz in bestimmten Branchen, dass man nicht mehr für ein Unternehmen arbeitet oder nicht mehr speziell für eine Branche?
Also wenn das funktioniert, ist das wunderbar, weil man dann deutlich besser wechseln kann. Das macht sicherlich auch den Mitarbeitenden Spaß, mal irgendwo anders reinzuschnuppern, zu gucken. Und natürlich ist es auch für die Arbeitgeber gut, wenn man flexibel auf Bedarfe reagieren kann. Stellen Sie sich eine kleine mittelständische Firma vor mit 20 Personen, die auf einmal einen Riesenauftrag kriegt und braucht relativ schnell Mitarbeitende. So schnell kriegen sie die gar nicht ausgebildet und eventuell kann sich die Firma dann nicht um den Auftrag bewerben. Wenn man sich dann Mitarbeitende leihen könnte drumherum, die nachher wieder zurückgehen, ist das sicherlich gut. Und ich glaube, dass auch viele Mitarbeitende da Lust drauf haben, also ganz freiwillig mal sagen, Mensch, dann arbeite ich mal woanders mit und krieg neue Erfahrungen.
Wenn es dann bei dem anderen Arbeitgeber besser ist, das erhöht ja auch ein bisschen den Druck auf den alten Arbeitgeber oder da eventuell auch nachzubessern.
Ja, das ist Markt. Das ist genau Markt. Wenn gute Mitarbeitende nachgefragt sind, dann muss man sich um gute Mitarbeitende kümmern. Das kann über Löhne gehen, das kann über gute Arbeitsbedingungen gehen. Und da greifen die Kräfte des Marktes, glaube ich, genau in eine richtige Richtung.
Wie sieht es denn jetzt speziell in Rheinland-Pfalz aus? Sehen Sie da ähnliche Modelle, ähnliche Tendenzen?
Ja, also in Rheinland-Pfalz ist es ähnlich. Die Automobilindustrie steht einfach wie die gesamte Industrie im Moment unter Druck wegen der schlechten Rahmenbedingungen im Inland, aber auch im Ausland, die globalen Rahmenbedingungen. Und hier kommen jetzt natürlich auch die Aufträge aus dem 100-Milliarden-Paket der Bundeswehr an. Also auch hier gibt es Unternehmen, die sich umorientieren, aus der Metallbranche, aus der Automobilbranche, aber auch aus der Chemie und anderen Branchen und hin in den Rüstungsbereich gehen. Und als Arbeitgebervertreter sind wir natürlich auch über flexible Arbeitsmodelle immer sehr froh.
Sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Rheinland-Pfalz, Dr. Tibor Müller. Start-ups, das sind oft junge Firmen, die rasend schnell wachsen und in sogenannten Finanzierungsrunden Millionen an Kapital von Investoren einsammeln. Wenn die Rechnung aufgeht, profitieren alle davon. Wenn nicht und Produktion oder Verkaufszahlen nicht mithalten können, ist es unter Umständen schon bald wieder vorbei und das Start-up wird geschluckt oder abgewickelt. Bewusst ganz anders wollen es zwei junge Gründer aus Kuppenheim bei Karlsruhe machen. Sie wollen ohne Investoren auskommen und auch ohne Shopping-Plattformen wie Amazon, obwohl sie ihr Produkt ausschließlich online verkaufen. Ob und wie ihnen das gelingt, hat sich Reporterin Laura Koppenhöfer vor Ort angeschaut.
Ein unscheinbares Haus, mitten im Gewerbegebiet, zwischen Holzverarbeitung und Klimatechnik. Hier versteckt sich das Lagerbüro von Bomlins. Nicht gerade der stylische Workspace, wie man ihn von anderen Startups in angesagten Großstädten kennt. Doch das stört die beiden Gründer überhaupt nicht, im Gegenteil.
Wir sind absolut heimatverbunden und wir lieben den Schwarzwald. Das sind wir und wir fühlen uns hier wohl und wir sind hier gerne.
Als deutsches Start-up aus dem Schwarzwald. So präsentieren sich Alexander Knipping und Christian Neubauer auf ihrer Seite. Hier sind sie vor 20 Jahren zusammen zur Schule gegangen. Hier bringen sie heute ihre Versandkartons persönlich zur Post. Erst 10 bis 15 sind es am Tag, doch der Inhalt macht sie stolz.
Ägyptische Gisa-Baumwolle. Wir wussten, wenn wir damit an den Markt gehen, dass wir ein Produkt haben, womit wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil die Faser ist bis zu 49% länger als normale Baumwolle und dadurch ist sie saugstärker und weicher.
Trotz dieser Eigenschaften kamen sie offenbar als Erste drauf, Handtücher daraus zu machen, statt wie üblich Nobelbettwäsche oder Herrenhemden. So neu war die Idee, dass sie als Mini-Startup den Großhersteller ihrer Wahl von sich überzeugen konnten, der in Portugal hektargroße Lagerhallen mit Luxustextilien füllt.
Wir sind da reingekommen und haben gesehen, so wow, wir haben direkt gespürt, das ist das Richtige hier, mit denen können wir zusammenarbeiten. Und dann haben die auch gesagt, okay, wir sind eigentlich viel zu klein für die, aber wir probieren das mal aus.
Dass sie überhaupt an den exklusiven Rohstoff rankommen, haben sie Alex ägyptischer Herkunft zu verdanken. Vater und Verwandtschaft leben dort, nah an Botschaft und Behörden. Ohne die keine Gisa-Baumwolle, weil ihr Anbau und Verkauf staatlich kontrolliert werden. Aber auch hier im Schwarzwald ist der Familiensupport unverzichtbar, wenn eine Lieferung ansteht oder eine Messe.
Dann mussten wir so Gästetücher rollen und dann hat meine Mutter zum Beispiel ausgeholfen. Dann saßen wir abends im Wohnzimmer und haben dann schön die Gästetücher gefaltet. Wir sind halt familiär und wenn wir Hilfe brauchen, dann helfen die uns natürlich auch.
Bezahlt wird die Hilfe nicht. Selbst beide Gründer verdienen ihr Geld weiter in ihren vorherigen Jobs als Marketingberater und Pflegedienstleiter und stecken so viel wie möglich in ihr Start-up. Also mehr Arbeit, mehr Risiko, aber auch mehr Freiheit, wie beide betonen.
Man stellt sich natürlich immer die Frage, könnte man es schneller mit anderem Geld machen? Für uns ist es halt wichtig, auch die Fehler mit unserem Geld zu machen. Wir machen lieber die Fehler im Kleinen anstatt im Großen.
Wir wollten alleine bestimmen. Wir hatten die Idee, wir haben die Strategien erarbeitet und da wollten wir einfach keine Fremdbestimmung haben, um jetzt den letzten Cent noch an extra Marge irgendwie rauszuhandeln.
So geht das bisher einzige Gehalt an eine Mitarbeiterin, die jedes Tuch von Hand kontrolliert und bei Bedarf ausbessert. So kann sich Bomlins leisten, die Päckchen einzeln zu falten und in jedes eine handgeschriebene persönliche Nachricht zu legen. So kann eine Kollektion den ganz persönlichen Namen Royal Renate tragen, als Geburtstagsgeschenk für die gleichnamige Oma. In den Kundenbewertungen wird all das honoriert. Jede neue wird vorgelesen und bejubelt. Wenn es so weitergeht, sollen Team und Lagerfläche wachsen, um hoffentlich bald von Bomlins leben zu können. Bald, aber doch in einem Tempo, das sich gesund anfühlt, damit irgendwann auch dieser Traum in Erfüllung geht.
Wenn wir irgendwann mal zu fremden Leuten oder Bekannten von Freunden eingeladen werden und die haben Handtücher von uns im Badezimmer hängen, ohne dass sie uns vorher kannten, darauf arbeiten wir hin. Das wird der Glücksmoment schlechthin werden.
Sagt Christian Neubauer im Beitrag von Laura Koppenhöfer.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Das ist der Anwalt Michael Felser und für ihn haben wir heute die Frage von unserer Hörerin Anja. Sie fragt, Ich arbeite in einem Teilzeitjob bei einer Kanalreinigungsfirma und würde gerne einen Nebenjob anfangen. Und zwar bei einem Versicherungsmakler, der auch unsere Firma berät. In meinem Arbeitsvertrag steht, dass eine weitere Tätigkeit die Zustimmung des Arbeitgebers bedarf. Heißt das, ich muss mir die Zustimmung des Geschäftsführers aktiv einholen und der könnte auch Nein sagen?
Im Arbeitsvertrag diese Zustimmungspflicht, die ist eigentlich nicht zulässig. Die Rechtsprechung sagt, man muss aber eine Nebentätigkeit anzeigen, und zwar jede, damit der Arbeitgeber prüfen kann, ob seine Interessen dadurch beeinträchtigt werden. Ja, Interessen die des Arbeitgebers, die beeinträchtigt werden können, ist zum Beispiel Konkurrenztätigkeit, ja, oder ist eine Tätigkeit für jemanden, mit dem er Kundenbeziehungen oder Geschäftsbeziehungen unterhält, weil dann eine Interessenkollision auftreten könnte. Ne? Das heißt, der Arbeitnehmer hat dann zwei Arbeitgeber und dann fragt er sich, für wen soll ich loyal sein? Und das kann dann dazu führen, dass man praktisch Dinge tut oder weiß, die für den anderen Arbeitgeber nützlich sein könnten, und das soll vermieden werden. Also das heißt, hier beim Versicherungsmakler würde ich sogar sagen, weil der dadurch an Informationen, Betriebsgeheimnisse kommen kann, das wird ein Problem werden. Das muss wahrscheinlich der Hauptarbeitgeber nicht genehmigen, eine solche Nebentätigkeit. Aber fragen schadet nichts, anzeigen muss man es, deswegen mit offenen Karten arbeiten.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR 1 Arbeitsplatz, der Podcast. Und wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gern. Jede Woche gibt's eine neue Folge. Also wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR 1.